Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 268 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 15. Mai 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir waren auf Reisen und im Schmalltalk sprechen wir über interessante Themen, die wir auf Terminen da so eingesammelt haben.
Mit Christian Nuschele, Head of Distribution Deutschland und Österreich bei Standard Life, blicken wir auf 30 Jahre Standard Life in Deutschland, die Altersvorsorgereform und mehr.
Und in den News der Woche schließen sich zwei Maklerverbunde zusammen. Verona Poth scheitert vor Gericht. Jeder dritte Tierhalter möchte eine Tierversicherung abschließen. Und Pflegearmut ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen. Aber erst...
aus der Redaktion.
Scholle!
Was ist denn, Schmidi?
Wo warst denn du letzte Woche so unterwegs?
Gut, dass du das fragst. Ich war in Berlin.
Aha, was hast du denn da gemacht?
Ich bin hingefahren und dann war ich in der Nähe der Friedrichstraße und dann war ich am Donnerstag beim BVK.
Warum?
Der ist 125 Jahre alt geworden. Das ist schon mal, ist wirklich eine Hausnummer, finde ich. Und wie viel das wirklich ist, das hat man dann in einem Buch, die haben da richtig ein Buch drüber geschrieben über die Vereinsgeschichte, diese historischen Fotos und dann hast du da Fotos von vor dem Ersten Weltkrieg und solche Sachen. Also das nur nebenbei, es ist eine irre Zeit, ein irrer Zeitraum. Das haben sie gefeiert und es gab eine Pressekonferenz mit Michael H. Heinz.
Sehr gut, schöne Grüße an dieser Stelle.
Grüße gehen raus und es war wirklich... wieder toll. Also er weiß einfach auch, was er liefern muss. Also das ist wirklich gut, wobei er mehrfach betont hat, wir wollen ja heute feiern und wir wollen ja die guten Sachen sehen. Soll ich jetzt mit den guten Sachen anfangen?
Ja.
Ja, tatsächlich ging es sehr stark um die Altersvorsorgereform. Das war ein großes Thema, Altersvorsorgedepot. Das hat ja immer alle auch im Vorfeld schon die Gemüter bewegt, sage ich mal, vorsichtig. Ne?
Ja. Vor allem der Staatseingriff und das Beratungsverbot, ne?
Genau, das kam dann eben auch wieder auf den Tisch. Aber erstmal die guten Sachen. Ich möchte ja mal die guten Sachen auch erstmal sehen. Und zwar sind die guten Sachen, die auch der BVK sieht, dass die Selbstständigen jetzt mit eingeschlossen werden.
Ja.
Ja, das hat er da sich ausdrücklich für eingesetzt und das würden wir einfach auf der Habenseite als Erfolg verbuchen. Mhm. Gut gemacht. Und das andere war oder ist der Umstand, dass diese Garantien in der Riester-Rente jetzt wegfallen, diese Garantiepflicht, diese unsägliche Garantiepflicht, da freuen die sich auch drüber. Na, und dann kommen wir aber jetzt mal zu...
Worüber hat er in seiner gewohnt Heinzschen Art gemeckert?
Er sagte auch den schönen Satz, ja, ich bin ja Mitglied im Verein für klare Sprache. Das musste ich auch sehr lachen. Also ja, das ist er. Und es ging natürlich um dieses, dass man Altersvorsorge Standardprodukte auch ohne Beratung und Dokumentation vermitteln können soll. Das liegt dir natürlich immer noch irre quer im Magen. Ne? Und dann wurde einmal mehr nochmal klar, wie der BVK mit dem Branchenverband GDV in dem Punkt über Kreuz liegt. Und das wird auch so bleiben. Und da werden die sich auch so schnell nicht einig. War ein großes Thema.
Ja, glaube ich. Und dann bist du ja weitergezogen zum nächsten Termin. In Berlin war ja einiges los.
Mit der Straßenbahn, genau.
Genau, dann warst du auf der Aruna Fachmesse. Und da musstest du sogar einen Roundtable führen. Also ein Podiumsdiskussion musstest du.
Das korrekte Verb heißt durfte.
Du durftest eine Podiumsdiskussion moderieren.
Ja. Und das habe ich auch wirklich sehr gerne getan. Ja, man soll ja seine Komfortzone auch mal verlassen. Also ich mache sowas ja wirklich nicht so oft. Und das war schon ein schönes Ding. Also da waren 400 Leute im Kinosaal 3, im Kino an der Kulturbrauerei. Das ist ein schöner Kinosaal. Und wir saßen da vorne dann zu 5. Wer alles da war, will ich jetzt gar nicht so unbedingt aufzählen. Das sieht man auch wunderbar auf pfefferminzia.de. Es ging aber um tatsächlich die Zukunft der Versicherungsbranche und des Maklermarktes und so weiter. Das ist ein Riesenfass, was wir da aufgemacht haben. Wir haben das versucht, mal ein bisschen aufzudröseln.
Und gibt es die Branche noch in 5 Jahren?
Nein, das ist alles weg. Das wird alles eine Wüstenei. Nein, natürlich gibt es sie. Da ist noch Hoffnung. Tatsächlich war auch das Thema KI ein großes Thema. Und aber auch, dass sich Maklerverbunde zusammenschließen, was wir nachher jetzt hier bei den News auch nochmal haben, Maklerpools, diese ganzen Fusionen. Aber wie kann denn so ein kleiner Pool wie Aruna dagegen, ich sag mal, anstinken gegen die Großen? Das ist so ein bisschen wie Heidenheim gegen die Bayern. Also, und dann denkst du, ja, aber es geht. Und das sind dann die guten Nachrichten. Aber insgesamt muss ich auch einfach mal sagen, Kulturbrauerei, ey, Aruna, mehr geht nicht, ist schon wirklich toll. Die Location war super, die Messe war schön, waren auch viele Besucher da, waren alle sehr zufrieden. Schönes Ding, gute Atmosphäre.
Sehr schön.
Ja, und Gegenfrage, Schmidt, wo warst du denn?
Ich war gestern, also wir nehmen ja heute am Mittwoch auf, weil morgen ist Feiertag. Und damit Sie trotzdem pünktlich den Podcast am Freitag bekommen, sprechen wir heute schon. Aber gestern, also am Dienstag, war ich in Karlsruhe bei der FEMA im Studio und dort haben wir unseren Roundtable aufgenommen zum Thema Altersvorsorgereform. Das hatten wir hier auch schon ein bisschen angekündigt, dass wir das machen wollen. Mhm. Der fand also statt. Ich saß auf dem im Stuhlkreis mit mit Heiko Rettmann von Pangea Live, mit Martin Stenger von Franklin Templeton und mit Martin Gattung von der Euphoria und wir haben uns unterhalten über was die Reform denn so bringt, wie sich Versicherer, Asset Manager und Makler so aufstellen sollten. Jan Ross war auch dabei, der hatte 2 Schalten. Einmal mit Norman Wirth, um ein bisschen so den Stand der Dinge abzuholen am Anfang und einmal mit Pascal Baumüller, der ein Versicherungsmakler ist und mal die Maklerperspektive in das Ganze mit reingebracht hat. Ja, und das war eine echt gute Diskussion. Ich glaube, wir haben viele, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich glaube, wir haben
das mag ich.
viele wichtige Punkte der Reform auch angesprochen und auch ein paar Handlungsempfehlungen für Makler ableiten können. Die Teilnehmer waren auch alle sehr engagiert dabei. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was die auch umtreibt. Die Produktmaschinen laufen auch schon heiß, erzählten Martin Stenger.
Fahren alle mit der Hufe.
Heiko Rettmann, genau. Das war schon gut. Ja.
Dann stehst du jetzt richtig im Saft bei dem Thema. Dann kannst du die kommenden Artikel dann auch...
Ja, wir arbeiten ja nämlich auch noch an einem E-Magazin zum Thema, was auch das Thema Förderung und Steuern nochmal aufgreift. Das wird am 19. Mai erscheinen. Und da wird es dann auch einen Link zum Roundtable geben, dass man sich das Ganze, 1,5 Stunden hat das gedauert. Wir haben nämlich auch noch ein paar Fragen aus dem Zuschauerkreis bekommen. Die haben wir dort auch spontan beantwortet. Und deswegen ist das Ding 1,5 Stunden lang. Und das kann man sich dann mal bei einem Kaffee auch nochmal zu Gemüte führen. Ja, und natürlich werden wir weiter am Ball bleiben bei diesem Thema, weil es wird sich in den nächsten Monaten noch ein bisschen was tun, denke ich. Oder?
Da kommen auch ein paar Produkte dann. Ich bin auch gespannt, wie diese Standarddepots dann auch aussehen. Wir haben das erste ja schon so im Ansatz vorgestellt gekriegt, ist auf pfefferminzia.de zu lesen. Union Investment kam schon recht konkret um die Ecke damit. Anfragen liegen auch bei anderen Produktanbietern vor, wie das dann aussieht. Und wie sich dann im Vergleich, denn da sind ja auch die Kosten gedeckelt, aber wie sich im Vergleich dazu dann diese freien, wirtschaftlich freien Produkte verhalten, ne? Also sind die ganzen Stücke teurer, sind die viel teurer, wie aktiv sind die, wie passiv sind die, was ist das alles?
Also gestern war so der Tenor, dass sich wahrscheinlich die Kosten für die aktiveren Produkte einspielen werden bei so 1,2, 1,3%. Weil viel höher kann man wohl nicht so gehen, glauben die.
Also 1,2, 1,3.
Genau, ja. Weil das sonst im Vergleich zum Standarddepot halt zu ein großer Abstand wäre.
Und ich höre da auch schon wieder den Verbraucherschutz, der das dann in die Pfanne haut. Also
gut, der haut ja immer alles in die
Pfanne. Der haut eigentlich alles in die Pfanne. Das ist, glaube ich, auch der Job vom Verbraucherschutz. Das stimmt. Aber ja.
Aber ja, es wird spannend. Ich bin auch sehr gespannt auf die Produkte. Und wer auch von Versichererseite vielleicht als erstes vorstößt.
Ja.
Also der Pascal Baumüller zum Beispiel, der wünschte sich, dass die Versicherer mal vielleicht nicht so träge sind wie sonst manchmal, hat er etwas provokant formuliert.
Sind die träge?
Und dass sie ein bisschen schneller in die Puschen kommen vielleicht, weil die Riester-Bestände sind natürlich jetzt auch so ein bisschen in Gefahr, sowohl bei den Versicherern als auch bei den Maklern, dass man da jetzt halt was tun muss.
Zumal, ich glaube, also das wirklich dicke Ende, also einen großen Teil des Kuchens wollen halt die Neo-Broker einsammeln. Ne? Also wir haben ja da aus der Ecke kommen auch schon die ersten Nachrichten, die schütteln das wahrscheinlich schon ein bisschen schneller aus dem Ärmel, ne? Weil die da fit sind.
Und werden mit riesen Werbebudgets und mit der höchsten Förderung, die überhaupt möglich ist, auf Attacke gehen. Ja.
Wobei ich mich frage immer, wenn da immer alles kostenlos ist bei den Neobrokern, woher haben die die Werbebudgets? Das ist sowieso so eine Frage, die ich mir stelle. Wie verdienen die eigentlich Geld? Gute Denn Frage. Das ETF-Depot ist ja kostenlos und die ETFs haben ja auch nur eine...
Recherchier das doch mal!
Ja, das haben die Kollegen der Finanzszene schon gemacht. Ja, und da will sich auch ein bisschen was verändern. Das ist nochmal so ein Pfeffi fragt nach, glaube ich. Danke, Schmidt. Ich gehe der Sache
immer
mal nach. Ja. Denn auch die, ich habe mir sagen lassen, das sind keine gemeinnützigen Vereine, so eine Neobroker. Auch die müssen irgendwie ihre Leute bezahlen und Geld verdienen.
So ist es.
Ja, und das geht bei kostenlos eigentlich nicht.
Genau. Also ein paar Links packen wir Ihnen nochmal in die Shownotes zum Roundtable, zur Nachseite quasi, wo man dann auch schon mal sich für das E-Magazin nicht bewerben kann, auf die Warteliste setzen kann. So. Oder Sie abonnieren unser Newsy, dann bekommen Sie das dann sowieso auch da
drüber. Und Schmidt, darf ich auch die Links zu meinen beiden Geschichten, BVK und Aruna, reinziehen?
Ja, sicher.
Oh, vielen Dank.
Wir sind ja serviceorientiert.
Du bist so toll, Schmidt. Das freut mich total. Nee, packen wir auch rein, können sich dann gerne ein bisschen angucken.
Genau. Und wenn Sie Fragen zum Altersvorsorge-Reformthema oder zu irgendeiner anderen Frage haben, dann, wenn Sie Frage zu einer anderen Frage haben, ja, ich sollte was mit Wörtern machen, egal, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an redaktion@pfefferminzia.de.
Genau, die liebe Karin Schmidt beantwortet das dann alles eigenhändig, denn die steht jetzt voll im Saft und ich muss das nicht mehr.
So. Scholles Thema ist dann GKV-Reform.
Das würde, oh, ich kann es gar nicht erwarten. Genau, wir hören uns alle wieder, wenn wir dann überhaupt noch alle gesund sind nach der GKV-Reform. Man weiß es nicht.
Schauen wir mal.
Ja.
Aber jetzt machen wir erstmal weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Eine Frage, die wahrscheinlich jeder Lebensversicherer im Moment zu hören bekommt, ist: Werdet ihr auch ein Altersvorsorgedepot anbieten? Da sind wir wieder beim Thema. Klar habe ich das auch Christian Nuschele gefragt, der bei Standard Life Deutschland und Österreich den Vertrieb leitet. Seine Antwort, etwas im Wortlaut geändert: Nö, werden wir nicht. Warum Standard Life hier nicht aktiv werden will, wie Christian auf das 30-jährige Firmenjubiläum des Versicherers blickt und ob es in Deutschland noch Nachholbedarf in Sachen Ruhestandsplanung gibt, erfahren Sie jetzt im Gespräch. Hallo Christian Nuschele und ganz herzlich willkommen bei uns zum Podcast. Schön, dass du hier bei mir im Studio bist.
Ich freue mich auch. Hi Karin, lang her, ne?
Genau, war lange her, ja. Aber wir feiern dieses Mal ja quasi auch was. Nicht nur wir feiern Jubiläum in diesem Jahr, sondern auch ihr seid 30 Jahre jetzt schon in Deutschland aktiv. Wenn du mal so zurück überlegst, was hat sich denn in diesen 3 Jahrzehnten so am Markt verändert? Was würdest du sagen, ist so das, was heraussticht?
Ich bin jetzt auch seit 20 Jahren bei der Standard Life. Zuvor habe ich bei einer Sparkasse gearbeitet und tatsächlich in einem Versicherungsbereich.
Okay.
Und da war es für meine Begriffe so, dass die Altersvorsorge sehr, sehr traditionell war. Es gab hauptsächlich garantiertes Geschäft. Mhm. Es ging so ein bisschen los mit der betrieblichen Altersvorsorge. Die ersten Fondspolicen kamen so an den Markt. Und zu der Zeit hat Standard Life so die Position gehabt, wir bringen den britischen With-Profit nach Deutschland und positionieren den zwischen der Fondspolice und einem traditionellen deutschen überschussbeteiligten Garantieprodukt. Und damals hatten die Fondspolicen eine absolut untergeordnete Rolle gespielt.
Ja.
Mittlerweile ist es so, dass das der Bereich, der Geschäftsbereich ist, der tatsächlich wächst. Mhm. Alle anderen Vorsorgeformen tun sich gerade auch in diesem Jahr schwer. Also ich glaube, der dramatischste Wandel war wirklich diese Abkehr von den starren Garantiekonzepten hin zu kapitalmarktorientierteren Alternativen.
Mhm. Und hat sich denn auch Standard Life in dieser Zeit verändert?
Oh ja, natürlich.
Wäre wahrscheinlich auch schlimm, wenn nicht.
Gott sei Dank, also auch schon in den ersten 10 Jahren, bevor ich da war, hat sich einiges getan.
Ja.
Der Markteintritt war ja 1996. Ja, damals war unser größter Geschäftspartner MEP, unser wichtigster. Die haben uns auch tatsächlich nach Deutschland geholt, das wissen viele gar nicht. Ja, die hatten sich auf die Suche gemacht nach intelligenten Konzepten und sind so nach Edinburgh gereist und haben unseren Vorstand damals überzeugt, dass der deutsche Markt doch attraktiv ist und haben dann Produkte für den deutschen Markt entwickelt. Und bis 2004 war dann tatsächlich das Treibende das klassische With-Profit-Geschäft. Ja, wir hatten auch nur ein Produkt, das wir so ein bisschen für die betriebliche Altersvorsorge fit gemacht haben und haben dann eben bis 2004, da haben wir vom Big Business gesprochen, das war ein wahnsinnig erfolgreiches Geschäftsjahr, wo der Steuerschlussverkauf stand.
Ja, der Ausverkauf.
Ja, ganz genau. Und haben dann zu dem Zeitpunkt eigentlich erst begonnen, über neue Konzepte nachzudenken. Ja, also neben den typischen, also unserem Hauptprodukt, dem Wisprofit, ein Wisprofit ohne Garantien anzubieten beispielsweise. Wir haben dann 2006 die erste Fondspolice an den Markt gebracht, hatten in der Zwischenzeit auch den österreichischen Markt für uns entdeckt. Ja. Ja, da haben wir 99 begonnen, auch Produkte zu verkaufen und sind dann über die Jahre ab 2008, 2009 immer stärker und erfolgreicher im fondsgebundenen Bereich geworden. Und der Wisprofit hat zwar eine Riesenrolle gespielt, aber wir haben uns zweigleisig aufgestellt, also haben neue Standbeine uns erschlossen. Das hat auch ganz gut funktioniert, bis die Zinskrise kam. Ja. Wir haben dann 2015 entschieden, dass wir das Wisprofit-Geschäft einstellen, ja, weil wir innerhalb kürzester Zeit so viel Geld investieren mussten, um die Garantien abzusichern. Das ist beim Wisprofit so gewesen, ich will jetzt hier nicht zu technisch werden, ja, dass wir irgendwann sagen mussten, nee, das macht so keinen Sinn mehr. Und wir mussten das eben auch tun, um die bestehenden Kunden zu schützen. Mhm. Das ist ja ein Kollektiv. Ja. Und ja, als da dann tatsächlich dramatisch die Zinsen teilweise ins Negative gerutscht sind, muss man da einfach reagieren. Und in dem Punkt, du hast die Veränderung bei Standard Life angesprochen, das war schon ein dramatischer Schritt. Mhm. Von einem typischen, ja, britischen, angelsächsischen Versicherer mit einem starken With-Profit-Geschäft hin zu einem reinen Fondspolicen-Anbieter.
Ja.
Das war schon eine Hauruck-Aktion. Ja, da war erfolgreich, ne? Das hat gut geklappt.
Ja, genau.
Aber es ging nicht von selbst, ne? Es war wirklich anstrengend.
Okay.
Ja. Und eine Sache möchte ich noch anbringen, und dann war ja noch Brexit, ne?
Der war auch noch.
Das war dann fast zeitgleich mit dem Verkauf des Versicherers Standard Life an die Phoenix Group.
Ja.
Die jetzt übrigens auch wieder Standard Life heißt, ne? Weil man sieht die Endkundenmarke und die Werte, für die Standard Life steht. Die sind schon nachhaltig, die sind schon stark. Aber diese beiden Themen fast zeitgleich, die haben uns natürlich auch erhebliche Anstrengungen abgerungen.
Das glaube ich.
Ja. Umzug nach Dublin, ja, was ganz schön ist, da fahre ich jetzt regelmäßig jeden Monat hin.
Das hat auch was für sich.
auch ganz gut. Als irischer Versicherer jetzt wieder beim Standard Life Konzern. Also war eine bewegte Zeit, die 30 Jahre.
Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt denken Sie ja vielleicht drüber nach, wieder sich näher an die EU anzuschließen, die Briten, ne? Nicht vielleicht wieder direkt in die EU einzutreten, aber mal schauen, was auch so kommt. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ich kann eins mit Sicherheit sagen, nochmal ziehen wir nicht um.
Ja. Sehr gut. Ihr habt euch ja dann auch auf die Ruhestandsplanung fokussiert mit euren Fondspolicen, wie du eben angesprochen hast, die ja auch entsprechend flexibel sind. Wie siehst du denn das auf dem deutschen Markt? Ist da noch Handlungsbedarf in Sachen Ruhestandsplanung oder ist man da auch ein deutliches Schritt weiter schon gekommen? Oder beides vielleicht.
Der Handlungsbedarf wird so schnell nicht verschwinden. Also da ist wirklich noch wahnsinnig viel zu tun. Der Markt hat Fortschritte gemacht, das sehe ich schon. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man von Ruhestandsplanung spricht, nicht zwangsläufig jeder noch denkt, ja, das ist wie die Altersvorsorgeberatung. Ich ermittle irgendwo eine Versorgungslücke in eine sinnvolle Vorsorgeform aus steuerlicher Sicht und fange dann an zu sparen. Also dieses Altersvorsorge, dieses Aufbausparen, viele gleichgesetzt mit der Ruhestandsplanung. In den letzten Jahren ist das Bewusstsein schon entstanden, dass es da ein bisschen mehr gibt als rein das Ansparen, das im Übrigen auch wichtig ist, ja, das will ich gar nicht kleinreden. Mhm. Das ist aber ein Beratungssegment, das zusätzlich zu der Analyse einfach, was ist bisher passiert, ja, und wie haben sich die Pläne entwickelt und die Standortbestimmung und dann der Aufbau. Mhm. Da gibt's noch wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Ja, dass es ein attraktives Feld ist, das erkennen immer mehr. Ja, es wird auch wirklich viel in Ausbildung investiert. Es gibt eine ganze Reihe an Ruhestandsplanern und Ruhestandsplanerinnen im Markt. Natürlich über die unterschiedlichsten Fortbildungswege. Ja, da gibt's Fachhochschulen, die da helfen. Da gibt's Erwachsenenbildungsinstitute. Mhm. Da gibt's unternehmenseigene Universities, die solche Themen entsprechend anbieten. Ruhestandsplanung in die Beratung zu integrieren, ist aber eine Verhaltensänderung. Ja?
Okay.
Und das heißt, es gibt viel theoretisches Wissen. Es gibt noch relativ wenig praktische Umsetzung, weil es einfach Zeit braucht, sich neu zu orientieren, sich neu zu konzentrieren, sich neue Beratungsskills anzueignen und die auch wirklich auszuprobieren und die Prozesse zu etablieren. Da stehen wir, würde ich mich fast trauen zu sagen, in den allermeisten Fällen noch am Anfang.
Okay. Mhm. Ein Stichwort ist ja im Moment immer auch, die Babyboomer gehen in Rente. Sind denn die auch noch eine gute Zielgruppe für Ruhestandsplanung oder ist da quasi schon zu spät, die Frage
zu sprechen. Nein, es ist nie zu spät. Ne? Es gibt bessere Zeitpunkte, um anzufangen. Ja, so kann man das, glaube ich, schon sehr deutlich sagen. Aber wir unterscheiden da bei, wir haben so ein Claim, ne? Lebe dein bestes Leben. Das zielt natürlich sehr, sehr stark auf die Ruhestandsplanung. Und wir haben alles, was wir dahinter so an Informationsmaterial bereitstellen, an Toolkits entwickelt haben und an Storytelling ist es ja auch zu einem großen Teil, entwickelt haben, fokussiert ganz grob auf drei Zielgruppen. Ne, das eine ist so die 50 rum, ne, mal 5 Jahre jünger oder 5 Jahre, das spielt da gar keine so große Rolle. Aber da ist ja das Thema, wie ich gerade schon gesagt habe, so das Analysieren, was ist bisher passiert. Ne? Mhm. Wo will ich denn eigentlich noch hin? Was erwarte ich? Welche Zahlungsströme von wo? Gibt es mal ein Erbe? Ja, gibt es irgendwelche Immobilien, die ich vielleicht mal veräußern will?
Ja.
Hin zu einer Zielgruppe, die dann in den Ruhestand geht. Ja, das ist so zwischen 60 und 65 oder 67, wenn es so bleibt. Ne?
Mal sehen.
Mal sehen. Genau, ich glaube es nicht.
Ja, ich auch nicht.
Wo es dann schon drum geht, diesen Übergang direkt vorzubereiten, ja, sich zu überlegen, nochmal zu schauen, ja, wo stehe ich denn? Aber dann halt viel mehr zu überlegen, wie bringe ich Vermögenstöpfe zusammen? Wie organisiere ich die? Was muss ich denn jetzt ganz konkret tun? Was nehme ich als Rente? Ja, also die Themen, die interessieren dann diese Zielgruppe natürlich sehr stark. Und dann gibt's natürlich, reden wir von der Zielgruppe 70 plus, das ist dann schon über die Erbengeneration hinaus. Die müssen aber auch drüber nachdenken, wie organisiere ich denn Erben und Verschenken? Ja, welches Geld will ich denn eigentlich aufbrauchen? Mhm. Welches Geld soll wohin und wie mache ich das dann optimal? Also du siehst schon, in all diesen Alterskohorten in Anführungsstrichen gibt's Themen, die dann halt stark in den Fokus rücken. Ja, deswegen, klar ist ein Babyboomer der ideale Ansprechpartner. Ja.
Ihr habt ja auch ein Fortbildungsprogramm, Future Ready heißt das, wo ihr da auch Makler ein bisschen drauf vorbereitet, eben auf Sachen wie Langlebigkeit oder aber auch KI und Mehrwert der Beratung. Wie läuft das und was sind da im Moment so die Schwerpunkte, die ihr setzt?
Das ist eine gute Frage, insbesondere weil das Programm ja schon tatsächlich sehr, sehr alt ist. Future Ready ist irgendwann mal im Jahr 2010, 2011 in Großbritannien entstanden, von der Grundidee her.
Ja.
Da war damals die RDR, Retail Distribution Review, die viele mit dem Provisionsverbot einfach gleichsetzen, war ein bisschen mehr, aber es führt auch zu weit. Aber damals war es schon klar, dass sich der Markt massiv verändert, ne? Dadurch, dass die Regulatorik jetzt stark eingreift. Und wir haben damals erkannt, Standard Life hat damals erkannt, dass das nicht von alleine vom Markt verarbeitet werden kann. Mhm. Ja, wir haben uns mit vielen Experten zusammengetan und haben überlegt, was ist denn jetzt wichtig, was ändert sich, wie kann ich mit dieser Veränderung umgehen? Und da ist ein Trainingsprogramm entstanden, das damals schon Future Ready hieß und die Zielsetzung hatte, sich damit auseinanderzusetzen, wie finanziere ich denn eigentlich mein Beratungsunternehmen?
Mhm. Ja. Nach wie vor eine sehr relevante Frage.
Absolut. Ja. Wie mache ich es unabhängig von künftiger Regulatorik oder möglichst unabhängig oder resistent, ne? Resilienz ist da so ein Thema. Wie vermarkte ich es? Welche Marke gebe ich mir? Wofür will ich denn eigentlich stehen? Was wird meine Zielgruppe sein? Wie kriege ich das passende Personal dafür? In welche Technologie muss ich investieren? Was muss ich mir denn aneignen? Das sind so ein paar Grundgedanken bei Future Ready. Und die haben sich seit 2012, ehrlich gesagt, oder 2010, wann es begonnen hat, nicht verändert. Ja, es ist natürlich ein anderes Programm mittlerweile, aber ganz konkret geht es darum, wie kann ich Recurring Income, also wiederkehrende Einnahmen etablieren. Und das ist ja mehr als einfach nur eine Service. Einfach nur, klingt so einfach, ne? Eine Servicevereinbarung, wo ich sage, okay, ich sehe dich, lieber Kunde, mindestens zweimal im Jahr und das ist das Paket, das du bei mir hast und das ist schon, ich muss mir schon überlegen, ja, in welcher Zielgruppe kann ich denn sinnvoll beraten, welche Zielgruppe wird von künftiger Regulatorik vielleicht nicht so betroffen sein, ja, Stichwort Demografie, welche Zielgruppe wächst, welche eher nicht, Stichwort Einkommensverteilung, ja, und Vermögensverteilung, in welcher Zielgruppe kann ich mit entsprechende Kapitaltöpfen arbeiten und es mir natürlich auch dann entsprechend bezahlen lassen. Ja, die qualifizierte Beratung, die ich ja bringe, das steckt dahinter. Und im jüngsten Programm spielt auch KI einfach eine große Rolle. Ja. Ne? Also ist nach wie vor so, dass KI in aller Munde ist, aber wahnsinnig viel Wertschöpfung noch nicht passiert. Nicht nur auf Anbieterseite, sondern auch auf Userseite. Aber es etablieren sich jetzt halt Ideen, die man wirklich in der Praxis gut umsetzen kann und die auch für einen Vermittlerbetrieb unglaublich sinnstiftend sind. Mhm. Und auch da schauen wir drauf, ne, dass wir da Experten dazu holen, die dann eben mit Geschäftspartnern, mit Maklern, mit Mehrfachagenten, unabhängigen Vertriebspartnern in die Diskussion gehen. Was funktioniert denn wirklich? Ne? Ja. Also ist viel Austausch dabei, ist viel Networking dabei. Mhm. Es gibt Alumnis. Ja, also wir haben tatsächlich in jedem Jahr Alumni-Veranstaltungen, wo die Leute tatsächlich immer wieder kommen. Ja, ja, also cool. Natürlich nicht immer alle, ja, aber es ist tatsächlich so eine Community geworden.
Ja.
Nicht nur von unserem Input oder von dem Input von Vanguard ist zum Beispiel mit an Bord, Aberdeen ist immer mal wieder mit an Bord. Die Partner, mit denen wir unterwegs sind, Going Public spielt immer mal wieder eine Rolle, mhm, mit wirklich gut fundiertem Input. Und ja, die Leute wissen das sehr zu schätzen, weil sie eben dann auch von anderen erfahren, wie sie es machen.
Dieser Austausch ist schon sehr wichtig. Und wie wichtig das überhaupt ist, das Thema, sieht man ja jetzt auch dran, dass schon wieder an der Regulatorik geschraubt wird. Stichwort Altersvorsorgereform. Das große Thema im Moment. Was hältst du von der Reform, wie es jetzt so aussieht?
Meine ganz persönliche Meinung, ne? Die traue ich mich manchmal auch zu sagen.
Nur zu,
ja, genau. Ich finde die grundsätzlich gut. Ja, also die Grundidee ist goldrichtig und es ist allerhöchste Zeit, dass da was gemacht wird.
Okay.
Ich sehe es auch gar nicht nur so als neue Riester-Alternative oder als Riester 2.0. Es ist schon sehr viel mehr passiert, von dem ich von vielen Elementen durchaus auch viel halte. Insbesondere keine Garantien.
Ja.
Ja, absolut sinnvoll. Ja. Wer eine Garantie will, der kann die haben. Das finde ich auch gut. Mhm. Ja, ich bin auch gar nicht so gegen das Thema Auszahlpläne. Mhm. Ne? Also ich weiß das schon, ja, dass wir Gott sei Dank, also auch in unseren Alterskohorten länger leben, ne, und dass diese 80 oder 85, ja, dass die schon kritisch sein können. Aber ich bin da einfach für Wahlfreiheit. Ne? Ich finde es einfach gut, dass Leute entscheiden können. Man muss ihnen halt helfen bei der Entscheidung. Und jetzt komme ich zu dem, was ich an der Reform nicht so gut finde.
Mhm.
Das Thema Beratung und die Finanzierung der Beratung ist nicht so richtig durchdacht. Ne? Also ich weiß nicht, wie das wirklich funktionieren soll.
Ja.
Denn es geht ja nicht nur, und auch das ist schon komplex genug, um das Diskutieren, wie mache ich es denn, wofür ist es denn tatsächlich da, welche Alternative wähle ich, ja, was ist mit einer Garantie, brauche ich nicht, was ist mit der Langlebigkeit, brauche ich nicht.
Ja.
Es geht ja auch darum, Menschen dazu zu bewegen, sich mit dem Thema zu befassen. Und das passiert im Push-Markt. Es ist kein Pull-Markt. Da geht keiner hin und sagt, cool, jetzt weiß ich, jetzt gibt's da irgendwie dieses neue Altersvorsorgedepot, das wollte ich schon immer und jetzt kaufe ich es mir direkt. Das ist einfach, ja. Und dann kann man das mit viel Werbung machen, ja, dann kann man das mit viel politischer Aufklärungsarbeit machen, dann kann man das mit der staatlichen Alternative irgendwo schon hoffen, dass die Menschen ein großes Vertrauen drauf haben, aber auch da wollen sie ja eigentlich nicht hin, ja, weil es ja immer um Konsumverzicht geht, ne? Und es ist immer schmerzhaft, ja, irgendwas wegzulegen, an das ich nicht so richtig rankomme, wenn ich jetzt dann doch ein neues Auto kaufen will oder sowas. Ja? Deswegen, das finde ich einfach nicht gut gemacht. Ja,
okay.
Da habe ich so meine Schwierigkeiten damit. Und den Staat da als Player zu etablieren, finde ich merkwürdig.
Ja, ja, also, ja, das ist in der Tat der Zweifel. Glaubst du, Neobroker werden zukünftig mehr eine Rolle spielen? Weil du eben das sagtest mit dem einfacheren Zugang. Ich glaube, die sind ja auch werden sehr aktiv jetzt in die Phase reingehen.
Die werden sehr aktiv in die Phase gehen. Die Plattformen werden eine große Rolle spielen. Ja. Ja, alle, die gut mit Technologie umgehen können, haben da schon reelle Chancen, sich einen gewissen Marktanteil zu sichern.
Mhm.
Vor allem, weil es ja kostengünstig sein muss, weil es aber eben auch in der Verwaltung einigermaßen komplex ist, was da so passiert. Ne? Also geht nur mit ganz viel Digitalisierung, was wirklich gut ist.
Mhm.
Und damit sind die Neobroker oder wie man sie nennen möchte, natürlich in den Startlöchern und werden das, denke ich, auch sehr erfolgreich umsetzen können.
Mhm.
Sie haben auch einen großen Vorteil, die sind positiv belegt und haben ein Marketing-Network, ne? Also dieses digitale Marketing, die KI suchen und so weiter, werden da eine Rolle spielen. Ja, und da sehe ich tendenziell jetzt im Vergleich zu insbesondere auch den Versicherern durchaus einen Vorsprung.
Okay, also glaubst du, die Versicherer werden vielleicht eher Nachteile jetzt haben? Auch weil sie ja wahrscheinlich einfach durch den Versicherungsmantel und so natürlich kostenintensiver sein werden.
Es ist relativ einfach, genau was du sagst. Ne? Ein Versicherer wird, du brauchst die Technologie und die Verwaltung dafür, ne? Du brauchst eine Kapitalanlage dafür und du brauchst die Hülle. Ne? Und ob das jetzt eine rein technische Depothülle ist oder ob es ein Versicherungsmantel ist, spielt schon einen gewissen Unterschied, denn der Versicherer ist ein Versicherer, sichert Biometrie ab, wird auch einen gewissen Risikoanteil damit reinbringen. Ja, wenn er sich differenzieren will, ja, muss ich an die Rente denken. Mhm. Und es ist halt nochmal eine zusätzliche Partei, ja, die auch Technik braucht, die auch Kapitalanlage braucht, ja, die aber eben auch den Versicherungsmantel finanzieren muss. Ne? Und das ist tendenziell etwas teurer. Das ist so. Ne? Mhm. Und bietet in dem Fall halt aber einfach keinen zusätzlichen Steuervorteil. Das heißt, ja, die Versicherer stehen da etwas schlechter da. Auf der anderen Seite bringen die Versicherer ein Vertriebsnetzwerk mit, das die anderen Parteien nicht mitbringen. Und da kommt ja auch meine Kritik her. Es ist ja diese, wer soll es denn verkaufen?
Yeah.
Also
yeah,
wir werden die mittlerweile ja wirklich in den allermeisten Fällen sehr, sehr guten Beratenden da draußen in irgendeiner Form unterstützen müssen und dass die müssen ihre Dienstleistung halt auch finanziert bekommen.
Absolut.
Per Honorar? Kann sein, aber das,
das war hat halt
wahnsinnig populär ist es nicht.
Nee, ne? Genau. Wie bereitet ihr euch dann speziell jetzt ihr bei Standard Life auf die Reform vor? Wartet ihr noch ein bisschen ab, guckt, was auch so andere Player machen oder habt ihr auch schon eine Produktidee im Kopf oder wie sieht das bei euch aus?
Das ist bei uns tatsächlich sogar relativ schnell und einfach zu beantworten. Wir werden kein Altersvorsorgedepot anbieten.
Okay.
Ja, also weder eine Standardversion noch, die ist ja eh notwendig, ja, um dann eine Individualversion irgendwo anbieten zu können, noch dann eine etwas weiter aufgebaute. Wir sehen da nicht so sehr unser Geschäftsfeld drin.
Okay.
Es ist nur ganz entfernt, hat es mit Ruhestandsplanung zu tun. Ja, es wird ein Element der Ruhestandsplanung sein, ja. Aber sind wir so positioniert, dass wir da wirklich eine Lösung anbieten können, die der Markt braucht, glauben wir ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ja, unser Thema ist mehr gerade in diesem Thema Finanzplanung, ja, in diesem Thema Vermögen organisieren, Erben und Schenken, Renten, ja, und Dekumulation, also die Endsparprozesse, das ist uns einfach deutlich näher, ja. Und da kann es schon sein, dass wir irgendwann auch die Idee weiterverfolgen, auch für das Altersvorsorgedepot solche Lösungen anzubieten, die dann den Endsparprozess gut machen. Mhm. Aber da ist es schon noch ein bisschen hin. Ja, im Moment ist es eher ein Ansparthema. Und deswegen ist es für uns jetzt keines, das wir verfolgen. Mhm. Wir sind natürlich extrem neugierig, ja, was da am Markt
passiert. Wie alle, glaube ich, ja.
Und ich werde mir definitiv ein Altersvorsorgedepot kaufen. Wahrscheinlich nicht im nächsten Januar, ja, weil ich überhaupt nicht glaube, dass alle potenziellen Anbieter überhaupt eine Chance haben, bis dahin was auf die Beine zu stellen.
Knapp, ne? Sehr knapp. Ja, ja.
aber irgendwann, ich find das im Prinzip gut, ja. Und warum sollte man dann was steuerlich Gefördertes nicht nutzen, ne?
Ja, genau. Absolut. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann stehen euch ja im Vergleich zu anderen Anbietern vielleicht so ein bisschen entspanntere Monate bevor.
Auch in der Ruhestandsplanung gibt es unglaublich viel zu tun und viel zu optimieren. Insofern, uns wird es nicht langweilig werden. Aber mit dem Thema, das ja auch durchaus kontrovers diskutiert wird, auch auf der Anbieterseite, haben wir im Moment tatsächlich wenig zu tun. Das stimmt schon.
Dann auf jeden Fall alles Gute für was ihr anpackt und vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Die News der Woche.
Die Maklerverbunde Germanbroker.net und Carta Börse für Versicherungen wollen fusionieren. Die jeweiligen Maklereigentümer sollen Ende Juni dem Vorhaben zustimmen. In Kraft treten soll es dann rückwirkend zum 1. Januar 2026.
Wie die Verbunde mitteilen, wollen sie sich dann zu einer gemeinsamen Organisation verschmelzen, um damit ihre Kräfte zu bündeln. Etwas Ähnliches hatten sie schon im Vorfeld getan. Im Oktober 2024 hatten sie gemeldet, auf mehreren Gebieten zusammenarbeiten zu wollen. Und auch dieser strategischen Allianz gingen einige Jahre mit freundschaftlicher Zusammenarbeit voraus, wie es damals schon hieß.
Jetzt also der komplette Zusammenschluss. Er soll insbesondere eine Antwort auf die harte technologische Konkurrenz in der Branche liefern. Das könne man nicht mehr im Alleingang schaffen, so die Verbunde. Hartmut Göbel, Vorstand der Germanbroker.net, erklärt das mal so. Durch die Bündelung unserer Ressourcen und Kompetenzen schaffen wir die Grundlage, um unser Dienstleistungsangebot gezielt auszubauen und gleichzeitig auch die digitale Unabhängigkeit unserer Partnermakler zu sichern. Gleichzeitig bleibt das Persönliche ein wesentlicher Bestandteil des gemeinsamen Selbstverständnisses mit direkten Ansprechpartnern und hoher Erreichbarkeit für unsere Partnermakler.
Die Fusion soll demnach wohl nicht als Sparprogramm dienen. Folglich will man auch alle Arbeitsplätze und die Standorte beider Unternehmen erhalten. Carta sitzt in Düsseldorf, Germanbroker.net in Hagen. Nur 66 Kilometer Autofahrt entfernt.
Die Moderatorin Verona Poth ist mit der Klage gegen ihren ehemaligen Versicherungsmakler vor Gericht vorerst gescheitert. Das Landgericht Düsseldorf wies die Klage der Eheleute Verona und Franjo Poth ab. Sie müssen auch die Kosten des Verfahrens tragen. Das letzte Wort ist in der Sache aber noch nicht gesprochen. Die Kläger können eine Instanz höher gehen und Berufung am Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen.
Die Eheleute werfen ihrem ehemaligen Versicherungsmakler vor, sie falsch beraten zu haben. Unbekannte hatten ihnen Weihnachten 2021 Schmuck im Wert von etwa 1,3 Millionen Euro gestohlen. Zunächst hieß es, die Versicherung habe davon lediglich 650.000 Euro erstattet. Später wurden es immerhin 975.000 Euro. Trotzdem blieb ein Betrag offen, weil die Poths unterversichert waren, wie sich im Nachhinein herausstellte. Dafür gaben sie ihrem Makler die Schuld und forderten von ihm 675.000 Euro. Der Makler wies das aber zurück.
Nach dem ersten Verhandlungstag in Düsseldorf hatte die Richterin angeregt, sich mit dem Makler außergerichtlich zu einigen. Demnach hätten die Poths ein Drittel der geforderten Summe bekommen. Doch das wollte der Versicherungsmakler nicht akzeptieren.
Die Bild-Zeitung zitiert nun eine Gerichtssprecherin, wonach der Makler eine ordnungsgemäß geführte Liste der Wertgegenstände vorweisen konnte, denen die Poths nie widersprochen hatten. Verona Poth hingegen konnte nicht nachweisen, dass die Liste falsch gewesen sei und sie die weiteren hinzugekauften Schmuckstücke gemeldet hatte.
Die Deutschen wollen ihre Tiere gut abgesichert wissen. Schon klar. So besitzen 90% der Pferdebesitzer, 84% der Hundebesitzer und 32% der Katzenbesitzer mindestens eine Tierversicherung. Und gut jeder dritte Tierhalter möchte eine entsprechende Police abschließen. Besonders stark ist das Interesse dabei an Tierkranken- und Tier-OP-Versicherungen.
Das zeigt die aktuelle Trendstudie Tierversicherungen 2026, Status quo, Potenziale und Perspektiven des Marktforschers Nordlight Research. Rund 1400 Tierbesitzer ab 18 Jahren wurden dafür befragt.
Klarer Marktführer bei Tierversicherungen für Hunde und Katzen ist die Allianz. Die Uelzener schafft als Spezialversicherer Platz 1 im Marktsegment Pferde. Im Durchschnitt zeigen sich die Versicherungskunden mit ihren aktuellen Anbietern sehr zufrieden. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Tierversicherer bleibt hoch.
Ungeachtet des großen Marktpotenzials bleibt der Verkauf von Tierpolicen aber anspruchsvoll. Die Befragten nennen etwa die Kosten als Abschlusshürde. Viele schätzen auch das Risiko, auf hohen Kosten für ihre Tiere sitzen zu bleiben, eher gering ein. Und es gibt zunehmende Zweifel daran, ob die Versicherer im Schadenfall tatsächlich zahlen.
Pflegearmut ist kein Randphänomen mehr. Laut einer repräsentativen Meinungsumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach berichtet fast jede zweite Pflegeperson in Deutschland davon, durch Pflegekosten das eigene Heim oder wesentliche Teile des Ersparten verloren zu haben. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil bei 31%. Die Umfrage geschah für den neuen Pflegereport der DAK Gesundheit.
Wenn jede zweite Pflegeperson bei sich oder im Umfeld durch Pflege das eigene Haus oder den Großteil der Ersparnisse verliert, dann ist das sozialer Sprengstoff, sagt DRK-Vorstandschef Andreas Storm. Er fordert Bund und Länder auf, eine umfassende Pflegereform auf den Weg zu bringen. Mit dem Ziel, Heimkostenexplosionen zu begrenzen und die finanzielle Schieflage kommunaler Haushalte nicht weiter zu verschärfen.
Zwei Drittel der Befragten beurteilen die aktuelle Lage in der Pflege als schlecht. Die Hälfte erwartet eine weitere Verschlechterung. Konsequenterweise halten 69% eine umfassende Reform des Pflegesystems für notwendig. Dabei zeigt sich eine bemerkenswerte Reformbereitschaft. Jeder zweite Befragte wäre für eine nachhaltige Verbesserung der Versorgung zu spürbaren Einschnitten bereit. Allerdings gibt es klare rote Linien. Kürzungen beim Pflegegeld lehnen 67% der Befragten ab. Bemerkenswert auch, 51% würden höhere Beiträge akzeptieren, wenn der Staat die Absicherung von Pflegebedürftigkeit vollständig übernimmt.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch.
Genießen Sie das Wochenende
und kommen Sie gut in die neue Woche.